Ja, vielen Dank für die Einladung. Der Vortrag trägt den Titel "Vom Verbot der Gewerbsunzucht zum Prostituiertenschutzgesetz". Also ich wurde gebeten, etwas zu dem neuen, bald bevorstehenden Gesetz zur Neuregulierung der Prostitution zu sagen. Und der Untertitel "Kontinuität und Wandel des staatlichen Umgangs mit der Prostitution in Deutschland". Tatsächlich werde ich ungefähr zu diesem Thema sprechen. Und zwar werde ich euch einiges über das 19. Jahrhundert auch erzählen, weil ich finde, dass das um die Gesetzgebung heute zu verstehen, gar nicht so unwichtig ist. Ja, ich habe so ein total lame hier den Vortrag aufgeschrieben und werde den größtenteils ablesen, aber da müsst ihr jetzt durch. Deswegen ist er auch sehr lang. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Ich möchte mit einem programmatischen Zitat von August Bebel aus Die Frau und der Sozialismus von 1879 beginnen. Zitat: Welche Widersprüche? Auf der einen Seite erkennt der Staat offiziell an, die Prostitution ist notwendig. Auf der anderen verfolgt und bestraft er die Prostituierten und die Kuppelei. Außerdem bestätigt diese Haltung des Staates, dass die Prostitution für die moderne Gesellschaft eine Sphinx ist, deren Rätsel sie nicht lösen kann. Programmatisch ist dieses Zitat sozusagen in doppelter Weise, nämlich einerseits, indem ich bekennen möchte, dass auch ich finde, dass die Prostitution in ihrem Verhältnis zur gegenwärtigen Gesellschaft und zur bürgerlichen Gesellschaft in gewisser Hinsicht tatsächlich ein Rätsel darstellt, auch für mich. Und die folgenden Ausführungen versuchen, diesem Rätsel zumindest ansatzweise auf den Grund zu gehen. Zum anderen würde ich Bebel insofern zustimmen, als er in der Tat recht hat, dass für die bürgerliche Gesellschaft die Prostitution ein Problem darstellt, mit dem sie keinen vernünftigen Umgang findet. Und das gilt für das 19. Jahrhundert ebenso wie heute, wenn auch unter anderen Vorzeichen. Damals verfolgte die Politik mit ihren Regelungen das Ziel der Unsichtbarmachung der Prostitution, ihre Beschränkung entweder auf Bordelle oder auf dunkle und entlegene Straßen, Hinterhäuser, auf Abend- und Nachtstunden, ihre Entfernung von öffentlichen Straßen und Plätzen und ihre scharfe Trennung von der guten Gesellschaft. Dieses Ziel allerdings wurde nirgends erreicht. Daher rührte, wie der Mediziner und engagierte Streiter gegen die Reglementierung der Prostitution Alfred Blaschko 1902 schrieb, die Unsicherheit in Gesetzgebung und Verwaltungspraxis, die sich im ständigen Wechsel der Regelungen und Maßnahmen offenbarte. Auch heute kann man feststellen, dass sich die Gesellschaft grundsätzlich uneinig ist über den Umgang mit der Prostitution. Von der Befürwortung eines kompletten Verbots bis zu einer Anerkennung als normale Erwerbstätigkeit reichen die Positionen. Die Debatte um die Prostitution wird sehr heftig und kontrovers geführt, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Obwohl zumindest die europäischen Länder, aber auch viele ehemalige Kolonialgebiete im 19. und 20. Jahrhundert eine ähnliche, wenn auch zeitlich versetzte Geschichte in Bezug auf die Gesetzgebung der Prostitution haben, sind die heutigen Regelungen sehr unterschiedlich. In Europa gibt es sowohl Länder, in denen gemäß dem schwedischen oder nordischen Modell, wie es genannt wird, der Kauf von sexuellen Dienstleistungen verboten ist, der Verkauf aber nicht. Das heißt, also nach offizieller Ideologie zumindest macht sich nur der Kunde, aber nicht die Prostituierte strafbar. Das ist aber insofern eine Propagandalüge, als es zahlreiche weitere Gesetze drumherum gibt, die die Prostituierten auch kriminalisieren. Insbesondere auch migrantische Prostituierte, die dann einfach ausgewiesen werden können oder so. Also Länder, in denen dieses Gesetz gilt, sind im Moment Schweden, Norwegen und Island, wobei ich mir bei Norwegen gerade nicht mehr sicher bin, ob sie das nicht doch wieder abgeschafft haben. Da war irgendwas, aber ja. In verschiedenen weiteren Ländern gibt es immer wieder Versuche, dieses Modell einzuführen, wie zuletzt in Frankreich. Das ist aber noch nicht durch oder wurde wieder zurückgewiesen. Und dann gibt es andere Länder, in denen die Prostitution selbst zwar legal ist, aber fast alles um die Prostitution herum verboten ist. In Frankreich zum Beispiel sind nicht nur Bordelle verboten, also was auch schon bedeutet, dass das Vermieten einer Wohnung an eine Prostituierte, um dort zu arbeiten, schon verboten ist. Auch das aktive und passive Anwerben von Kunden ist im öffentlichen Raum illegal. Und die ebenfalls verbotene Zuhälterei erfasst alle Personen, die vom Einkommen einer Prostituierten ihren Lebensunterhalt verdienen, sei oder davon leben, sei es der Ehemann, ein Vermieter, ein Fahrer oder ein erwachsener Sohn. Das ähnlich ist es in Großbritannien. In einigen mittel- und osteuropäischen Ländern ist Prostitution entweder komplett illegal, in anderen gibt es gar keine wirklichen Gesetze, da ist das dann in so einer geduldeten Grauzone. Und dann gibt es Länder wie die Niederlande, Österreich und die Schweiz, die eine weitgehende Reglementierung der Prostitution eingeführt haben. Prostitution ist eine legale Erwerbstätigkeit dort, die auch steuerpflichtig ist. Prostituierte müssen sich teilweise registrieren. In Österreich müssen sie sich regelmäßigen gesundheitlichen Pflichtuntersuchungen unterziehen. Bordelle brauchen eine staatliche Konzession, die mit Auflagen verbunden ist. Ähnlich wie in Deutschland gibt es auch dort Sperrzonenregelungen, die die Prostitution in bestimmten Stadtgebieten entweder komplett verbieten oder auf bestimmte Zeiten beschränken oder die dann nur die Straßenprostitution zum Beispiel verbieten. In diesen Ländern gibt es ebenso wie in Deutschland zunehmend Versuche, die Prostitution aus den Innenstädten im Zuge eines Gentrifizierungsprozesses zu vertreiben und in Gewerbegebieten oder an Ausfallstraßen anzusiedeln. Obwohl die Gesetzgebung also insgesamt in Europa sehr heterogen ist, gibt es in den letzten Jahren einen deutlichen Trend zur Verschärfung der Gesetze, was unter anderem auch im Zusammenhang mit dem Versuch der Eindämmung von Armutsmigration steht, würde ich behaupten. So, nochmal zurück zu August Bebel und zum 19. Jahrhundert. August Bebel war durchaus der Meinung, das Rätsel dieser Sphinx gelöst zu haben, und er war damit nicht der Einzige. Diese Frage der Sphinx lautete für ihn und für zahlreiche andere dieser Zeit: Was sind die Ursachen der Prostitution? Warum gibt es sie und wie kann sie ausgerottet werden? Damit stellte er sich als Sozialist und als Streiter für Frauenrechte gegen die herrschende Doppelmoral, die in dem Zitat am Anfang anklang. Sie lautete: Die Prostitution ist ein notwendiges Übel. Das heißt, sie ist zwar ein Übel, aber sie ist eben notwendig. Und genau diese Ambivalenz schlug sich in der damaligen Gesetzgebung nieder. Die Prostitution wurde als notwendig angesehen, weil sie eine wichtige gesellschaftliche Funktion erfüllte, nämlich den männlichen Trieb zu kanalisieren und damit die unbescholtenen bürgerlichen Frauen vor männlicher Triebhaftigkeit zu bewahren. Also es galt die Auffassung, dass Enthaltsamkeit für Männer ungesund ist und pragmatisch gesehen sowieso nicht durchsetzbar, obwohl natürlich offiziell für Männer eigentlich das Gebot des rein ehelichen Geschlechtsverkehrs auch galt, nur wurde es denen natürlich viel bereitwilliger verziehen. Die Prostitution galt damit als Institution, die die bürgerliche Ehe und die bürgerliche Ordnung schützen sollte. Dies war allerdings nur möglich, wenn sie zugleich von dieser bürgerlichen, wohlanständigen Gesellschaft ferngehalten und möglichst unsichtbar gemacht wurde. Die Prostituierten mussten unter Kontrolle gehalten und von der Gesellschaft abgegrenzt werden, um als Ventil fungieren zu können, ohne die herrschende Sexualmoral und die Ehe prinzipiell in Frage zu stellen. Die Prostitution war aber zugleich ein Übel, und zwar zunehmend eines, das die ganze Gesellschaft affizierte, nicht nur indem ihre Unsittlichkeit ansteckend wirkte, sondern indem sie als Hauptursache der grassierenden Geschlechtskrankheiten galt, insbesondere der Syphilis und der Gonorrhoe, auch Tripper genannt. Die Prostituierte wurde damit zum Volksschädling. Dazu kommt, dass die Prostitution Ende des 19. Jahrhunderts oder im Laufe des 19. Jahrhunderts in der allgemeinen Wahrnehmung mit der Industrialisierung und der Entstehung der Großstädte in ungeheurem Maße zunahm. Insbesondere die Straßenprostitution. Das Leben in der Großstadt bot zahlreiche Anknüpfungsmöglichkeiten für Kontakte zwischen Prostituierten und potenziellen Freiern. Die neu entstehende Vergnügungsindustrie, die zum Beispiel Krakauer sehr gut in seinem Buch Die Angestellten beschreibt, stellte eine neue Art der Freizeitgestaltung dar und gab Anlass zu der vielfältigen Klage über die Sittenverderbnis und Gefährlichkeit der Großstädte, insbesondere für die Jugend und die neu in die Stadt kommende ländliche Bevölkerung. Die Prostituierte wurde als Verführerin der männlichen Jugend skandalisiert. Die Kontrolle der Prostitution zielte aber umgekehrt auch auf eine Kontrolle der weiblichen Sexualität ab. Frauen sollten davor bewahrt werden, an dem Nachtleben ebenfalls zu viel Gefallen zu finden und, wenn sie es doch taten, als Prostituierte markiert und ausgeschlossen werden. Die Kontrolle der Prostitution ist damit auch eine Reaktion auf eine Situation, in der sich erstmals Frauen freier im öffentlichen Raum bewegen konnten und das auch taten. Die Lösung, die die bürgerliche Gesellschaft des 19. Jahrhunderts also für dieses Problem der Prostitution fand, bestand darin, die Prostitution einer strengen sittenpolizeilichen Reglementierung zu unterwerfen, die Prostituierten als eine besondere Klasse, als Verworfene, als Kriminelle, als sittlich Gefallene praktisch lebenslänglich aus der bürgerlichen Gesellschaft ausschloss, bei gleichzeitiger umfassender Reglementierung ihrer Berufstätigkeit und ihres Lebens durch die Behörden. Dieses System war zwar, wie oben schon angedeutet, einem ständigen Wechsel unterworfen, kurz gesagt deshalb, weil die Widersprüchlichkeit des Ganzen ziemlich offensichtlich war und das auch nie so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. Der Ausgang der Reglementierung liegt in Frankreich, wo Napoleon sie 1802 eingeführt hat, tatsächlich zunächst, um die Infizierung von Soldaten und anderen Militärangehörigen mit Geschlechtskrankheiten zu reduzieren. Ziel der Reglementierung war die Assanierung der gewerblichen Unzucht, in dem Prostituierte einem rigiden hygienischen Kontrollsystem unterworfen wurden. Von Frankreich aus verbreitete sich dieses Modell im Laufe des 19. Jahrhunderts über ganz Europa und wurde auch in den Kolonien, teilweise sogar früher als in den Mutterländern, um die kolonialen Soldaten irgendwie zu schützen, eben auch dieses Geschlechtskrankheiten-Ding stand tatsächlich ziemlich im Mittelpunkt, eingeführt. Ja, und auch, also es gab es auch in Japan und in einigen lateinamerikanischen Ländern, also es war jetzt nicht so ein nur europäisches Ding. Wie das aussah, sei nun am Beispiel von Deutschland bzw. Preußen kurz dargestellt. Seit 1851 war gewerbliche Unzucht in Preußen verboten, sofern sie nicht unter Polizeiaufsicht stattfand. Der entsprechende Paragraph des Strafgesetzbuches, der dann in Reichsstrafgesetzbuch 1871 übernommen wurde, lautete, Zitat, mit Haft wird bestraft eine Weibsperson, welche wegen gewerbsmäßiger Unzucht einer polizeilichen Aufsicht unterstellt ist, wenn sie den in dieser Hinsicht zur Sicherung der Gesundheit, der öffentlichen Ordnung und des öffentlichen Anstandes erlassenen polizeilichen Vorschriften zuwiderhandelt oder welche ohne einer solchen Aufsicht unterstellt zu sein, gewerbsmäßig Unzucht treibt. Zusätzlich zur Verhängung der Haftstrafe konnte die Einweisung in ein Arbeitshaus verhängt werden. Dies bildete die Grundlage für die sittenpolizeiliche Reglementierung. Die Polizei war damit ermächtigt, selbstständig Auflagen zu erlassen und Regeln aufzustellen, unter denen die Prostitution erlaubt sei. Davon machte sie in den meisten deutschen Städten Gebrauch. Diese Regelungen bedeuteten einen weitestgehenden Eingriff in das Leben von Prostituierten, aber auch von Frauen überhaupt. Prostituierte mussten sich bei der Polizei melden und in sogenannte Kontrolllisten eintragen lassen. Die Kontrollmädchen, also die offiziellen Prostituierten, wie sie genannt wurden, durften sich dann nur an bestimmten Plätzen der Stadt aufhalten. Die Einkaufs-, Flanier- und Vergnügungsmeilen des Bürgertums waren ihnen verboten. Sie durften teilweise nur in bestimmten Häusern wohnen oder sich nur zu bestimmten Zeiten überhaupt auf der Straße aufhalten. Frauen und Mädchen, die der Prostitution verdächtig waren, wurden von der Polizei aufgegriffen und festgehalten. Sollten sie keinen festen Wohnsitz oder eine Arbeit nachweisen können, wurden sie teilweise gegen ihren Willen als Prostituierte registriert. Verbunden mit der Registrierung war vor allem die Pflicht, sich in regelmäßigen, teilweise wöchentlichen oder sogar noch häufigeren Abständen von einem Polizeiarzt auf Geschlechtskrankheiten untersuchen zu lassen. Im Erkrankungsfalle konnten sie in spezielle Dirnenabteilungen von Krankenhäusern eingewiesen, zwangsweise behandelt und bis zu ihrer Heilung dort festgehalten werden. Also um zu verhindern, dass sie sozusagen weiterarbeiten und die schlimme Seuche irgendwie verbreiten. Die Tatsache, dass der Erreger der Syphilis erst Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt wurde und eine wirkliche Heilung erst mit der Erfindung des Penicillins 1940 oder 41, weiß ich gar nicht genau, möglich wurde, machte die Situation nicht besser. Syphiliskranke wurden Quecksilberkuren unterworfen, die teilweise schlimme gesundheitliche Folgen hatten. Eine weitere polizeiliche Maßnahme war die sogenannte Kasernierung der Prostituierten in Bordellen, die geschlossenen Häusern glichen, oder wie in Bremen in bestimmten Straßenzügen, die als Bordellstraßen ausgewiesen waren. Das war besonders absurd, weil die Kuppelei und damit eigentlich der Betrieb von Bordellen ebenfalls laut Strafgesetzbuch verboten war. Zitat, wer gewohnheitsmäßig oder aus Eigennutz durch seine Vermittlung oder durch Gewährung oder Verschaffung von Gelegenheit der Unzucht Vorschub leistet, wird wegen Kuppelei mit Gefängnis bestraft. Auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte sowie auf Zulässigkeit von Polizeiaufsicht erkannt werden. Achso, genau, das ist noch die Preisfrage. Wenn jemand weiß, was bürgerliche Ehrenrechte sind, dann kann er das nachher beantworten. Ich weiß es nämlich gar nicht. Es kam also dazu, dass der Staat mit der Konstruktion des notwendigen Übels eine Situation geschaffen hatte, in der er eine Tätigkeit, die er einerseits verboten hatte, andererseits nicht nur duldete, sondern geradezu förderte, indem er polizeilich konzessionierte Bordelle schuf. Es stellte sich also nicht nur die pragmatische Frage, wie die Prostitution möglichst sozialverträglich gestaltet werden könnte, also möglichst eingehegt, abgeschottet, unsichtbar gemacht und unter polizeiliche und hygienische Kontrolle gestellt werden könnte. Obwohl auf Seiten der Befürworter der Reglementierung diese pragmatische Sichtweise vorherrschte, die sich darauf berief, dass die Prostitution eben nun mal eine Realität sei, die man nicht abschaffen könnte und deren schlimmste Folgen man eindämmen müsse. Sondern der Umgang mit der Prostitution war zunehmend auch eine moralische Frage. Entschuldigung. Stellte die Legitimation der Prostitution durch den Staat nicht eine fundamentale Infragestellung der sittlichen Ordnung dar? An dieser widersprüchlichen Situation entzündete sich dann auch gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine heftige gesellschaftliche Debatte um die Prostitution und den staatlichen Umgang mit ihr. Die entstehende Frauenbewegung spielte dabei eine entscheidende Rolle. Zunehmend wurde von dieser Seite skandalisiert, dass die Reglementierung Frauen erst zu Prostituierten stempelte, deren Abgleiten in das Laster ohne die sittenpolizeiliche Behandlung noch gar nicht ausgemacht sei. Einmal unter Kontrolle gestellt, war es für eine Frau nur schwer möglich, in das bürgerliche Leben zurückzukehren. Um eine Streichung aus den Kontrolllisten zu erreichen, mussten Frauen teilweise eine Heirat nachweisen oder eine dauerhafte anderweitige Anstellung, oder sie mussten beweisen, dass sie eine Zeit lang ehrbar gelebt hätten, was freilich unter den genannten Restriktionen der Reglementierung kaum möglich war. Der sogenannte Abolitionismus, die Bewegung, die für die Abschaffung der Reglementierung stritt, wurde von politisch Engagierten, zunächst vor allem bürgerlichen Frauen, getragen. Er war 1869 in England entstanden, wo sich Josephine Butler mit ihrer neu gegründeten Ladies National Association gegen den Contagious Diseases Act wehrte. Dieser war die gesetzliche Grundlage für die in England demnach sehr spät, nämlich 1864, eingeführte sittenpolizeiliche und hygienische Kontrolle von Prostituierten. Butler stritt gegen Polizeiwillkür bei der Festnahme von Frauen, gegen Zwangseinweisungen in Kliniken und für die Abschaffung von Bordellen. Sie sah die Ursache der Prostitution in sozialen Umständen und setzte auf sozialreformerische Maßnahmen und Hilfsangebote für gefallene Mädchen anstelle ihrer Bestrafung. Und die Debatte, die es dann um diese Zeit gibt, und das ist wirklich ganz erstaunlich, also wenn man so ein bisschen Literatur recherchiert zur Prostitution, fällt tatsächlich auf, dass irgendwie zwischen 1880 und 1920 es wirklich eine unglaubliche Explosion gibt. Also es gibt tausende, weiß ich nicht, wahrscheinlich noch viel mehr Bücher, die sich mit diesem Thema befassen und eben ganz besonders mit dieser Frage, soll man die Prostitution staatlich reglementieren oder soll man diese Reglementierung abschaffen? Und diese Debatte ist tatsächlich ziemlich interessant. Also eben zwischen Abolitionisten, die also für die Abschaffung der Reglementierung war, und Reglementaristen, die betont haben, dass es notwendig ist. Die wurde auch international geführt, ebenso wie die Reglementierung ja auch international war. Und letztendlich führte sie dazu, dass die Abolitionisten in den meisten Ländern zumindest einen gewissen Teilerfolg hatten. Interessant ist die Debatte auch deswegen, weil sie sich zu einem großen Teil um die Frage nach den Ursachen der Prostitution dreht. Und hier sind wir nach einigen Umwegen wieder bei Bebel. Grob könnte man sagen, dass Abolitionisten und Sozialisten wie Bebel der Ansicht waren, die Ursachen der Prostitution seien sozialer Natur und lägen in Missständen der modernen Gesellschaft begründet. Bei Bebel bestehen die Ursachen aus der Trias aus monogamer Ehe, doppelter Moral für Männer und Frauen und ökonomischer Not in den proletarischen Schichten. Bürgerliche Abolitionistinnen wie Anna Papritz, die Gründerin und Vorsitzende der deutschen Sektion der Internationalen Abolitionistischen Föderation, klagten ebenfalls die Doppelmoral der Gesellschaft an, die Frauen für etwas bestrafte, was den Männern bereitwillig verziehen wurde. Sie plädierte aber weniger für freie Liebe als vielmehr für eine bessere Sittlichkeitserziehung beider Geschlechter. Die Ursachen der Prostitution sah sie im Wohnungselend der proletarischen Schichten, das eine sittliche Erziehung der Kinder verunmöglichte, weil sie viel zu früh mit sexuellen Handlungen Erwachsener in Berührung kamen. dann im Alkoholismus, das ist auch ein großes Thema um die Zeit, der zerrüttete Familienverhältnisse hervorrief und zu vererblichen Schädigungen führen, sowie in den Hungerlöhnen in Frauenberufen. In der Literatur der Zeit wird immer wieder betont, wie schlecht insbesondere die Situation von Dienstmädchen war, die von ihrem Lohn kaum überleben konnten, der bürgerlichen Herrschaft rechtlos ausgeliefert waren und dazu von einem Tag auf den anderen auf die Straße gesetzt werden konnten. Aus diesem Berufsstand stammten dann auch nach verschiedenen Untersuchungen die größte Gruppe der Prostituierten. Die Reglementaristen dagegen, sofern es jetzt sich nicht um Mediziner handelte, die die hygienische Kontrolle einfach für notwendig befanden, um den unmittelbaren Schaden durch Geschlechtskrankheiten einzudämmen, sahen die Prostitution hingegen als eine anthropologische Konstante, das älteste Gewerbe der Welt. Das ist ja tatsächlich immer noch so eine Floskel, die erstaunlicherweise in kaum einem Artikel über Prostitution nicht vorkommt. Deren Ursache auf Seiten der Kunden im natürlichen Geschlechtstrieb bestehe. Auf Seiten der Prostituierten wird hier Ende des 19. Jahrhunderts die Lehre von der Prostituierten als einer degenerierten, intellektuell und moralisch minderwertigen Person entwickelt, die zur Prostitution quasi geboren sei. Diese minderwertigen Frauen, die verlogen, schamlos, arbeitsscheu und moralisch schwachsinnig seien, müssten daher zum Schutze der Gesellschaft strengstens überwacht werden. Eine Rettung dieser Frauen und ihre sittliche Besserung sei aussichtslos, da sie jeder Arbeit und dem ehrbaren Lebenswandel im Allgemeinen vollkommen abgeneigt seien. Diese These geht unter anderem auf den italienischen Kriminalanthropologen und Psychiater Cesare Lombroso zurück, der vor allem für seine Theorie des geborenen Verbrechers bekannt ist. Also der hat auch so, das ist vielleicht bekannt, der hat so Schädelvermessungen auch gemacht und es gibt so Bücher, wo er dann ganz viele Fotos über von so verschiedene Verbrechertypen irgendwie abbildet. Und er hat aber auch ein Buch geschrieben, das heißt La Donna Delinquente, wo er... das ist von 1893, wo er die Prostituierte quasi als Äquivalent des Verbrechers darstellt. Also der weibliche Verbrechertypus ist die Prostituierte und da gibt es dann auch irgendwie so Fotos von verschiedenen Prostituierten-Typen und wird dann alles irgendwie so untersucht. Diese Traditionslinie wird dann von der nationalsozialistischen Lehre von den asozialen und moralisch Minderwertigen wieder aufgegriffen, womit sie die Einweisung von Prostituierten und Berufsverbrechern in Konzentrationslager rechtfertigten. Und übrigens ist die Gleichsetzung von Prostitution und Berufsverbrechertum in der Rechtsprechung in der Bundesrepublik noch bis in die 80er Jahre anzutreffen. Also um zu begründen, warum Prostitution keine Erwerbstätigkeit ist oder keine sittenkonforme Erwerbstätigkeit zumindest. Also obwohl sozusagen diese beiden Seiten, Abolitionisten und Reglementaristen, ziemlich unterschiedliche Ansichten von den Ursachen der Prostitution haben, ist es interessant, dass sie eigentlich die Ansicht teilen, dass die Prostitution ein Übel ist. Also das ist zumindest, darin sind sie sich zumindest einig und dass dieses Übel auch bekämpft werden muss. Nur weil man sich eben darüber uneinig, was die Ursachen sind und was deshalb die geeigneten Maßnahmen sind, um die Prostitution zu bekämpfen. Also ob man sozusagen die Maßnahmen gegen die Prostituierten richten sollte oder gegen die sozialen Ursachen der Prostitution. Eben über die Reglementierung, ob die jetzt sozusagen zur Eindämmung des Problems beiträgt oder zu seiner Vergrößerung führt. Die Abolitionisten und Sozialisten waren der Ansicht, dass durch geeignete soziale Reformen die Prostitution endgültig ausgerottet werden könnte, dass sie verschwinden würde, wenn die Reglementierung aufgehoben würde, die Bordelle abgeschafft und wenn die Frauen Hilfs- und Rehabilitationsangebote bekämen, um sie wieder zu ordentlichen Mitgliedern der Gesellschaft zu machen. Denn auch auf der Seite hat man durchaus die Ansicht geteilt, dass die Prostituierten irgendwie moralisch minderwertig und arbeitsuntauglich sind. Nur war man eben der Ansicht, dass das nicht von Geburt an der Fall ist, sondern eine Folge der Prostitutionstätigkeit. Sodass man sie auf jeden Fall danach erstmal wieder sozusagen an eine ordentliche Arbeit gewöhnen muss und irgendwie rehabilitieren muss, damit sie dann wieder taugliche Mitglieder der Gesellschaft werden. Die sozialistische Überzeugung, dass die Prostitution sozusagen eine Erscheinung der bürgerlichen Gesellschaft ist und dann in einer sozialistischen Gesellschaft natürlich verschwindet, hat sich dann im Realsozialismus darin niedergeschlagen, dass es halt offiziell einfach keine Prostitution gab, was natürlich nicht gestimmt hat. Und dass sie dann de facto auch einfach verboten war in der DDR, glaube ich, ab 68, in der Sowjetunion schon früher. weiß ich jetzt nicht ganz genau. Die abolitionistische Bewegung hatte in den meisten europäischen und außereuropäischen Ländern insofern Erfolg, als die Reglementierung sukzessive, wenn auch mit großer zeitlicher Differenz, aufgehoben wurde. Nicht zuletzt deshalb, weil zunehmend auch die medizinische Zunft zu der Ansicht gelangt war, dass die hygienische Kontrolle der Prostitution in der damaligen Form ineffektiv bei der Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten war. In England wurde der Contagious Diseases Act noch im 19. Jahrhundert aufgehoben. In Deutschland wurde die Reglementierung mit der Einführung des neuen Geschlechtskrankheitengesetzes von 1927 aufgehoben. Sie wurde dann allerdings von den Nazis wieder eingeführt, die ab 1939 auch diese Kontrolllisten wieder eingeführt haben. Und auch nach 1945 gab es noch die verpflichtenden Gesundheitsuntersuchungen bis 2001. In Frankreich kam die Aufhebung der Maison Close, der geschlossenen Bordelle, in denen die Prostituierten kaserniert waren, sogar erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Aufhebung der Reglementierung in Deutschland bedeutete vor allem die Abschaffung der Strafbarkeit der Prostitution selbst, dafür ein explizites Verbot von Bordellen. Vermietung allerdings war davon ausgenommen. Und dann die Aufhebung der sittenpolizeilichen Kontrolle und dafür Einführung von Regelungen zur ärztlichen Untersuchung, die für alle Geschlechtskranken gelten sollten. Und eine Abkehrung von Inhaftierung und Arbeitshäusern, dafür Verbesserung der Fürsorgeerziehung für gestrauchelte und sittlich gefährdete Jugendliche. Also damit war das Problem zwar nicht gelöst und auch die Widersprüchlichkeit der Gesetzgebung war nicht aufgehoben, doch zumindest dieser absolute Ausschluss der Prostituierten aus der Gesellschaft war damit irgendwie gelockert. Es gab dann danach in Deutschland eher eine Reglementierung durch die Hintertür, indem Sperrbezirke eingerichtet wurden zum Schutze der Jugend und des öffentlichen Anstandes. Also einfach, statt dass man gesagt hat, die Prostituierten müssen alle in einer Straße wohnen, hat man irgendwie gesagt, ja, aber in dem Bereich ist Prostitution verboten. Also sozusagen umgekehrt, also sozusagen keine direkte Kasernierung mehr, aber de facto kam es oft aufs selbe raus. Und also was man so kennt in deutschen Städten wie Rotlichtviertel, geht alles noch auf diese Zeit zurück, dass es eben bestimmte Straßenzüge, bestimmte Gebiete gab, wo die Prostitution irgendwie schon traditionell zusammengedrängt war oder eben umgekehrt andere Gebiete, wo Prostitution pauschal verboten war. Also überhaupt kann man feststellen, dass vieles von der Gesetzgebung, die dann damals eingeführt worden ist, nach wie vor, also in mehr oder weniger modifizierter Form noch weiter besteht. Also mit der Abschaffung der sittenpolizeilichen Reglementierung konnte die Polizei nicht mehr als eigenständige Kontrollbehörde auftreten und selber irgendwie Auflagen erlassen, aber sie konnte trotzdem, also hatte eigentlich ähnliche Möglichkeiten nur als Hilfsbehörde der Strafverfolgung. Und obwohl eigentlich offiziell die Bordelle jetzt alle abgeschafft werden sollten, gab es natürlich trotzdem weiterhin Bordelle, und zwar einfach, weil die Abgrenzung zwischen erlaubter Vermietung und verbotenem Bordellbetrieb dann wieder so unklar und strittig waren in der Rechtsprechung, dass es dann de facto doch wieder dazu führte, dass die Polizei einfach bestimmte Bordelle sozusagen toleriert hat und gesagt hat, ja, wenn ihr so und so das macht, dann kriegt ihr keinen Ärger. Also war es eigentlich so ein bisschen ähnlich wie vorher. Bevor ich dazu komme, mich der heutigen Rechtslage und der Stellung der Prostitution in der gegenwärtigen Gesellschaft zuzuwenden, komme ich noch zu einer anderen Frage. Es ist nämlich auffällig, dass in dieser heftigen Debatte um die Reglementierung und die Prostitution um die Jahrhundertwende trotz kontroversester Positionen ein ziemlicher Konsens darüber zu bestehen schien, dass die Prostitution eben ein Übel ist. Auffällig ist dazu, dass auf beiden Seiten die Prostitution nicht als Arbeit gilt, sondern vielmehr die Arbeitsscheu oder Arbeitsuntauglichkeit der Prostituierten herausgestellt wird. Das führt mich auf die Frage, was denn eigentlich das fundamentale Problem ist, dass die bürgerliche Gesellschaft und in anderer Form auch die realsozialistische, die ja von dieser auch gar nicht so sehr unterschieden war vielleicht, zumindest nicht in dieser Frage, mit der Prostitution hat und wie sich dieses Problem heute darstellt. Als Antwort auf diese Frage fallen einem natürlich gleich mehrere Sachen ein, vor allem mit dem Geschlechterverhältnis, der Sexualmoral, der Kontrolle der weiblichen Sexualität und der generellen Abwertung von Sexualität zu tun haben. Das alles auch immer unter dem Vorwand der besonderen Heiligkeit oder Intimität des Sexuellen, die seine Ausübung gegen Geld zu einer Art Sakrileg machen, obwohl doch bürgerliche Ehen von finanziellen Interessen auch nie frei waren. Ich will aber noch auf einen anderen Aspekt hinweisen. Als ein quasi institutionalisierter Sündenbock war die Prostitution und damit die Prostituierte Projektionsfläche für die Öffentlichkeit. Anhand dieser Projektionen, die im öffentlichen Diskurs, in der Presse, in der politischen Debatte zutage treten, lässt sich daher einiges über den Bewusstseinszustand der Gesellschaft sagen. Die beiden Bilder der Prostituierten, die damals miteinander konkurrierten, waren die des Opfers von Not, Zwang und Verführung und das der verlogenen, arbeitsscheuen Verbrecherin. Beiden Bildern liegt zugrunde, dass die Prostitution nicht als Erwerbstätigkeit angesehen wurde, sondern entweder als eine Art Verbrechen, das von der Gesellschaft und den Männern an den Prostituierten begangen wurde, oder als eine Art Verbrechen an der Gesellschaft und an den Männern, das die Prostituierte beging. Beiden Bildern scheinen konträre Vorstellungen von der weiblichen Sexualität zugrunde zu liegen, die einmal als passiv und gefährdet und einmal als furchterregend verführerisch imaginiert wurde. Mir scheint aber auch, dass hier eine spezifisch weibliche Naturgabe, in Anführungszeichen, um mit Karl Kraus zu reden, nämlich die Fähigkeit zur vielfachen Hingabe an vielfache Männer, die dem heterosexuellen Mann so nicht eignet, zumindest nicht in einem traditionellen Verständnis von Sexualität, eine sexuelle Produktivkraft, die nicht über die Vermittlung der Warenproduktion eingesetzt wurde, sondern direkt gegen Geld eingetauscht wurde, mit Misstrauen betrachtet wurde und von männlicher Seite immer wieder gewaltsam zerstört werden sollte. Also es ist so ein bisschen die These, dass da auch ein gewisser männlicher Neid eine Rolle spielt. Kann man vielleicht diskutieren. Die Kategorien des Äquivalententausches scheinen hier jedenfalls nicht anwendbar zu sein. Oder die Gesellschaft, die sonst so viel darauf gibt, scheint sie nicht anwenden zu wollen. Die Frau, die Sexualität gegen Geld eintauscht, gibt entweder zu viel, nämlich ihre Seele, und wird damit zum Opfer, oder sie gibt zu wenig, nämlich nur eine vorgespielte Lust, und wird damit zur Betrügerin. Beide Bilder, denke ich, sind noch immer präsent. Das der abgebrühten Professionellen und das der Zwangsprostituierten, worin der Opferstatus nochmal deutlicher wird als damals. Allerdings ist das letztere Bild in der gegenwärtigen Debatte wesentlich mächtiger, was damit zu tun hat, dass männliche Sexualität heute noch stärker oder noch ausschließlicher mit Gewalt assoziiert wird als damals. Das Bild der Professionellen hingegen, also dieses abgewertete Bild, denke ich, ist heute nicht mehr so präsent und ist eher von der Sexarbeiterin, um jetzt diesen Begriff mal als Bild sozusagen zu verwenden, verdrängt worden, die Hurenbewegung Mitte der 70er Jahre hervorgebracht hat. Die Hurenbewegung, als deren Ursprung in Europa die Kirchenbesetzung durch französische Prostituierte in Lyon im Jahre 1975 gilt, ging selbstverständlich davon aus, dass Sexarbeit Arbeit ist und mit den entsprechenden Rechten verknüpft sein sollte. Sie drehte die Fragerichtung um. Sie fragte nicht nach den Ursachen der Prostitution, denn die kannte sie, denn jede wusste ja, aus welchen Gründen sie diesen Beruf gewählt hatte oder in ihm gelandet war, sondern sie fragte nach den Ursachen der gesellschaftlichen Stigmatisierung und Rechtlosigkeit der Prostituierten. Sie klagte die Gesellschaft an, die sie einerseits noch immer wie Abschaum behandelte, zugleich aber immer davon schwadronierte, sie retten und schützen zu wollen. Wenn man sich die Debatte um 1900 betrachtet und wie die Vorstellung von der Prostituierten als Opfer damals in die Debatte eingebracht wurde, dann ist auffallend, dass heute mit derselben Rhetorik ganz andere Ziele verfolgt werden. Es geht nicht um sozialreformerische Maßnahmen, Steigerung der Löhne, Verbesserung von Arbeitsbedingungen, Verbesserung der Wohnsituation und erst recht nicht um eine Abschaffung diskriminierender Gesetze und polizeilicher Kontrollbefugnisse, sondern um ein Verbot der Prostitution oder ihre stärkere staatliche und polizeiliche Überwachung. Zwar hat die Diskussion um Menschenhandel zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon einmal zur Erweiterung polizeilicher Handlungsbefugnisse und Gesetzesverschärfung beigetragen, der damals unter dem Begriff White Slavery oder internationaler Mädchenhandel verhandelt wurde. Das ist auch eine ziemlich interessante Debatte, die war damals auch ja, sehr von Rassismus und Antisemitismus vor allem durchzogen, indem so also der jüdische Zuhälter auch so eine Figur war, die da viel vorkam. Und das ist recht interessant, das hat so den Anschluss gegeben zu internationaler Polizeikooperation, ich glaube so 1910 rum. Und auch die Gründung des FBI geht auf diese Diskussion um internationalen Mädchenhandel zurück. Also das ist tatsächlich eigentlich ziemlich wichtig. Heute wird aber auch der bloße Hinweis auf die Herkunft von Prostituierten aus armen osteuropäischen Ländern oder auf die Missbrauchsgeschichte von Prostituierten dafür verwendet, um Argumente für ein Verbot der Prostitution nach schwedischem Vorbild zu sammeln oder eine stärkere polizeiliche Kontrolle zu fordern. Die Frage nach den Ursachen der Prostitution ist insofern zurückgetreten. Sie wird nicht mehr gestellt, um Ursachen zu bekämpfen, sondern die unschönen Ursachen werden nur noch als Argument für die Abschaffungswürdigkeit der Prostitution betrachtet, deren Existenz denen als Skandal gilt, die eine grundlegende Kritik der Gesellschaft und ihrer permanenten Skandale schon längst aufgegeben haben oder noch nie vorhatten. An der Oberfläche der Debatte scheint es, als sei heute die Unsittlichkeit oder Unmoral der Prostitution kein Grund mehr, sie abzulehnen, wie es in den 70er und 80er Jahren, denke ich, noch stärker der Fall war, sondern als ginge es vor allem um Gewalt und Zwang, vor denen die Prostituierten geschützt werden sollten. Dass das nicht stimmt, sieht man, denke ich, schon mal ganz platt daran, dass sich auf der einen Seite gerade christlich-konservative Parteien dem Schutz der Prostituierten vor Ausbeutung verschrieben haben, denen man sicherlich nicht unterstellen kann, dass sie ein besonderes Interesse an der Ausbeutungsproblematik in Bezug auf andere Gruppen haben. Auf der anderen Seite fällt die feministische Prostitutionsgegnerschaft durch eine hartnäckige Ignoranz und Verunglimpfung der Stimmen von Sexarbeiterinnen auf, sobald diese andere Forderungen erheben als die nach Verbot und Kriminalisierung der eigenen Erwerbstätigkeit. Mir scheint das von der moralischen Seite heute eigentlich ein Rückzugsgefecht, um die Unveräußerlichkeit des Sexuellen zu sein, angesichts der Allgegenwärtigkeit der Ökonomisierung und Vermarktlichung des Sexuellen durch Partnerbörsen, Workshops, Ratgeber, Pornografie, Werbung, whatever. Also ja, ich glaube, das ist nochmal so eine stärkere Reaktion eigentlich auf verlorenem Posten, würde ich sagen. Man kann aber sicherlich auch andere Motive ausmachen, und ich glaube, die sind wichtiger, die sich mit der untergründigen, nicht mehr recht bewussten Ablehnung der Prostitution als irgendwie jedenfalls nicht richtiger Arbeit verbinden. Als da wären Migrationskontrolle und Eindämmung, insbesondere südosteuropäische Roma, die beispielsweise in Dortmund, das war so ein Fall kürzlich, auf dem nunmehr geschlossenen Straßenstrich ziemlich zahlreich vertreten waren. Also die haben den Straßenstrich in Dortmund, ich glaube, jetzt vor 2 Jahren geschlossen, und zwar offiziell tatsächlich oder bewusst mit der Begründung, der sei zu attraktiv für osteuropäische Roma geworden oder für spezifisch bulgarische Roma. Und also man wolle diese Attraktivität irgendwie also sozusagen abschaffen, damit einfach nicht mehr so viele kommen. Genau, also das ist sicher ein Motiv. Dann sicherlich auch die Bereitstellung der Frauen für andere gesellschaftlich nützlichere Arbeit, wie Altenpflege, Putzjobs und Lagerarbeit in der Logistikindustrie, Branchen, die alle möglichst billige Arbeitskräfte benötigen, die nicht zu viel nach ihren Arbeiterrechten fragen. Dazu kommt die Gentrifizierung der Stadtzentren, bei der Straßenprostitution eher störend wirkt, wie zuletzt in Amsterdam und in Zürich gesehen, die beide mit ihren Straßenstrichen kurzen Prozess gemacht haben. Die Schließung von Stundenhotels über die Jahre und die Verdrängung einer Infrastruktur, die für Prostituierte nützlich und offen ist, wird dann zum Argument, der Straßenstrich sei viel zu gefährlich und müsse außerhalb der Stadt unter Überwachung von Behörden wieder aufgebaut werden, komplett mit sogenannten Verrichtungsboxen, Beratungscontainer, einer Security-Firma und Straßenverkehrsführung. Wie lange rede ich eigentlich schon? Na, es geht ja noch. Ich komme dann jetzt gleich zum neuen Gesetz und dann können wir ja noch diskutieren. An den Diskurs um Menschenhandel und Zwangsprostitution, also das möchte ich immer gerne so ein bisschen in Anführungszeichen setzen, weil ich finde, dass das ein komisches Wort ist, aber also auch ein ideologisch gebrauchtes Wort. Und um die angeblich rechtsfreien Räume, die das Prostitutionsgesetz von 2002 geschaffen habe, der seit mindestens 3 Jahren gärt, schließt nun die Große Koalition mit ihrem Prostituierten-Schutzgesetz an. Nicht der erste Versuch einer grundlegenden Reform der Prostitutionsgesetzgebung seit 2002, aber vielleicht der erste, der nun tatsächlich Gesetz wird. Das ist zumindest der Plan, obwohl das Gesetz eigentlich, soweit ich das sehen kann, von eigentlich allen Seiten nur kritisiert worden ist. Ich würde noch ein paar Worte zur gegenwärtigen Rechtslage sagen, weil ich nicht weiß, wie bekannt das ist.
Ja,
Ja. Also seit dem Prostitutionsgesetz von 2002 ist Prostitution als Erwerbstätigkeit anerkannt. Sie gilt nicht mehr als sittenwidrig und steht damit auch unter dem Schutz des Artikel 12, also der Berufsfreiheit, des Grundgesetzes. Der Vertrag zwischen Prostituierter und Kunde ist ein rechtsgültiger, nicht mehr sittenwidriger Vertrag. Es gibt die prinzipielle Möglichkeit zu sozialversicherungspflichtigen Anstellungsverhältnissen, die aber in der Realität kaum vorkommen. Parallel wurde mit dem Prostitutionsgesetz der Straftatbestand der Förderung der Prostitution abgeschafft, der den Betrieb von Bordellen erheblich einschränkte und in Ausbeutung von Prostituierten abgeändert. Also Förderung der Prostitution ist nicht mehr strafbar, Ausbeutung von Prostituierten ist strafbar. Bordelle sind aber nach wie vor nicht im Gewerberecht geregelt. Also das liegt daran, dass dieses Prostitutionsgesetz, das 2002 verabschiedet wurde, keine Zustimmung im Bundesrat erwarten konnte und deswegen sind ganz viele Gesetze auf Länderebene dem nicht entsprechend angeglichen worden, was zu einer ziemlichen, ja, sozusagen Rechtszersplitterung führt. Also das wird alles in unterschiedlichen Bundesländern sehr unterschiedlich gehandhabt. Also trotz dieser fehlenden Regulierung im Gewerberecht heißt das nicht, dass es leichter ist, ein Bordell zu eröffnen als eine Pommesbude, was auch so ein schönes geflügeltes Wort war letztes Jahr in der Debatte um Prostitutionsreglementierung. Denn baurechtliche Bestimmungen und Bebauungspläne verbieten das in den meisten Gebieten, die keine Gewerbegebiete sind. Bordelle können aber seit der Abschaffung der Förderung der Prostitution auch nicht mehr nach Belieben von der Polizei drangsaliert und mit Schließung bedroht werden, abgesehen davon, dass die Polizei jederzeitige Durchsuchungsrechte in den meisten Bundesländern nach wie vor hat. Sie muss aber tatsächlich Straftaten nachweisen, um ein Bordell schließen zu können. Von hier aus erklärt sich, denke ich, das wiederholte Lamento der Polizeibehörden, dass sie seit Einführung des Gesetzes 2002 keine Handhabe mehr gegen Bordellbetreiber und Zuhälter habe. Wenn man vergleicht, welche weitreichenden Kompetenzen sie vorher hatten, wo eigentlich jedes Bordell praktisch immer schon verdächtig war, illegal zu sein, kann man das vielleicht verstehen, dass sie sich darüber beschweren. Weiterhin gibt es in fast allen größeren deutschen Städten Sperrbezirke, in denen die Prostitution verboten ist. Berlin ist da eine der ganz wenigen Ausnahmen. Also diese Sperrbezirke werden regional sehr unterschiedlich gehandhabt. Also teilweise gibt es dann eben Sperrbezirke, die für den Straßenstrich gelten. In München ist umgekehrt zum Beispiel die ganze Innenstadt Sperrbezirk und zwar so weit, dass man dort nicht mal einen Escort-Besuch in einem Hotel machen darf, was im Sperrbezirk liegt. Also da gibt es, ich weiß nicht, die Münchner Polizei ist sowieso ziemlich seltsam. Also die arbeiten tatsächlich mit so Scheinfreiern, die dann Prostituierte in Hotels in Sperrbezirken locken und dann irgendwie sagen, ja, Elsch, aber hier ist es verboten und so Zeug. Also also offiziell muss so ein Sperrbezirk damit begründet werden mit dem Schutz der Jugend und des öffentlichen Anstandes, aber das sind ja ziemlich weite Begriffe. Und dann machen das halt die Städte so, wie sie sich so denken. Genau, also ja, wie ich schon gesagt habe, also werden viele Regelungen bundesweit sehr unterschiedlich gehandhabt. Zum Beispiel gibt es in Bayern auch sowas wie eine inoffizielle, aber eben doch de facto, also doch offizielle Registrierung aller Prostituierten, obwohl es eigentlich keine Rechtsgrundlage dafür gibt. So, okay. Das erklärte Ziel des nun geplanten Prostituierten-Schutzgesetzes ist die Förderung der Selbstbestimmung von Prostituierten. Man muss allerdings sagen, dass unter diesem Vorwand des Schutzes eigentlich nur repressive Maßnahmen eingeführt werden, die an die alte Reglementierung erinnern, weshalb ich das auch so ein bisschen ausführlich dargestellt habe, ohne dass Vorteile für die Prostituierten erkennbar wären. Kernelemente des Gesetzes sind die Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten, also eine Konzessionierung von Bordellen, Clubs und so weiter, die mit zahlreichen Auflagen verbunden ist. Und die individuelle Registrierung von Prostituierten bei einer nicht näher spezifizierten Behörde, verbunden mit zweierlei Arten von Pflichtberatung. Ja, also zunächst muss man auch sagen, dass dieses Gesetz 100 Seiten hat und 39 Paragraphen, also ein ziemliches bürokratisches Monstrum ist, sodass ich eigentlich schon finde, dass es eine Zumutung ist, dass man das überhaupt lesen muss, aber gut, das nur am Rande. Also dem Gesetz voraus ging, wie gesagt, eine heftige Diskussion und auch Medienkampagne, dass Deutschland seit 2002 und insbesondere auch seit der EU-Osterweiterung und die europäische Freizügigkeit sowas wie das Bordell Europas geworden sei und dass ein Großteil der Frauen in der Prostitution hierzulande sogenannte Armuts- und Zwangsprostituierte, was finde ich auch eine sehr interessante Wortkonstruktion ist, seien. Und diesem grassierenden Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, wie es in der medialen Diskussion eigentlich nie genannt wird, das ist aber der offizielle Begriff im Gesetz, soll mit dem Gesetz begegnet werden. Das ist sozusagen offiziell eines der Hauptziele, die Ausbeutung und den Zwang in der Prostitution irgendwie einzuschränken. Die individuelle und persönliche Anmeldung, zu der jede Prostituierte künftig bei einer Behörde vorstellig werden muss, und zwar alle 2 Jahre, soll dann auch den Zweck haben, dass in einem persönlichen Beratungsgespräch der Beamte oder die Beamtin feststellen kann, ob die jeweilige Person der Sexarbeit wirklich freiwillig nachgehen will, ob sie die nötige Einsichtsfähigkeit besitzt, das steht da wirklich so, und die für die Tätigkeit grundlegenden Kenntnisse. Diese zuständige Behörde wird in dem Gesetz nicht weiter spezifiziert. Das soll den Bundesländern überlassen bleiben. Das ist auch Absicht, dass sie das nicht spezifiziert haben, weil wenn sie das spezifizieren würden, dann wäre der Bundesrat auf jeden Fall zustimmungspflichtig bei dem Gesetz und das wollen sie verhindern, weil sie das ja möglichst schnell im Bundestag durchbringen wollen. Aber es könnte natürlich sein, dass der Bundesrat trotzdem irgendwie sagt, sie sehen das als zustimmungspflichtig. Aber deswegen ist irgendwie nicht spezifiziert, bei welcher Behörde das sein soll. Das wird dann de facto nur dazu führen, dass das halt in Bayern die Polizei ist, weil die macht das ja sowieso schon. In Berlin ist es wahrscheinlich nicht die Polizei, da ist es dann vielleicht das Gewerbeamt oder das Ordnungsamt oder sonst was. Also das kann sich jedes Bundesland irgendwie selber überlegen. Das hat aber natürlich datenschutzrechtliche Konsequenzen, weil die unterschiedlichen Behörden ja auch unterschiedliche Datenschutzrichtlinien haben. Und das ist ja auch, also das ist auch eine der Hauptbefürchtungen von Sexarbeiterorganisationen, also dass man eben nicht weiß, wer dann diese Daten oder diese Prostituiertenlisten, die es übrigens auch bis in die 90er Jahre inoffiziell noch gab, also die Polizei hat irgendwie immer eigentlich solche Listen geführt, wo sie sozusagen, also so Karteien, wo sie irgendwie Zuhälter und Prostituierte irgendwie also gesammelt hat. Und Hydra hat in den 90er Jahren noch irgendwie auf Einsicht in solche Listen geklagt oder die deren Abschaffung erreicht. Und ja, jetzt wollen sie das halt wieder einführen. Der offizielle Sinn der Anmeldung, Opfer von Menschenhandel ausfindig zu machen, ist höchst fragwürdig. Wie soll ein dafür nicht geschulter Beamter das erkennen? Es ist auch nicht dazu. Ich habe das jetzt hier von Hand geschrieben, das war natürlich sehr schlau vorhin im Zug. Jetzt kann ich natürlich meine eigene Schrift nicht lesen. Also ja, also das ist halt sowieso eine Farce, also weil es auch nicht davon, also es geht irgendwie so davon aus, als würde eine Prostituierte sich einem Beamten, einem deutschen Beamten, der irgendwie jetzt zwangsweise sie irgendwie beraten muss zu einer Anmeldung, dann irgendwie anvertrauen und irgendwie erzählen, was sie so für Schwierigkeiten hat, wo das ja nicht mal bei Beratungsstellen funktioniert. Also da kennt man ja diesen Prozess, dass das irgendwie lange dauert, bis so ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wird. Und also deswegen ist diese Idee ziemlich absurd. Und dazu kommt, dass der Beamte dann im Falle eines Verdachtes die Anmeldung durchaus verweigern kann und gegebenenfalls auch ohne Zustimmung der Betroffenen weitere Behörden einschalten darf, wenn er der Meinung ist, er muss jetzt da irgendwie die Frau retten oder was. Insofern spricht der Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen, ein Berufsverband von Sexarbeiterinnen, zu Recht davon, dass es sich eigentlich nicht um eine Anmeldepflicht, sondern um eine Erlaubnispflicht zur Ausübung der Prostitution handelt. Also weil es eben auch die Möglichkeit der Verweigerung gibt. Also diese Anmeldung ist so auch der Hauptkritikpunkt von Organisationen an dem Gesetz. Einfach weil keine Prostituierte als Prostituierte irgendwo offiziell registriert sein will. Also Also einerseits weiß man nicht, wie es um den Datenschutz bestellt ist. Dann soll damit auch ein Anmeldedokument verbunden sein, was man dann bei der Arbeit mit sich tragen muss. Das will auch keiner, weil dann hat man das irgendwie im Geldbeutel und also trägt da so einen Prostituiertenausweis mit sich rum. Und also eben also von der Polizei in Bayern weiß man auch, wie die das teilweise handhaben. Also das gibt es haarsträubende Geschichten. Und insbesondere ist auch noch ein Punkt, also ich weiß nicht, also ich muss das jetzt auch nicht alles irgendwie so haarklein erzählen, ich weiß nicht, wie interessant ihr das findet, aber es gibt halt noch viele Details. Also zum Beispiel ist so eine Anmeldung auch damit verbunden, dass man eine gültige Meldeadresse angeben muss. Das heißt aber für Migrantinnen, die vielleicht in Deutschland gar nicht gemeldet sind, wenn in ihrem Heimatland die Prostitution illegal ist, das ist schon mal ein Problem. Also das wird die nicht tun. Und also das sind alles so kleine Hürden. Also es ist halt, also ich glaube, das Gesetz ist halt einfach so grundsätzlich falsch gedacht, dass man irgendwie denkt, man kann einer vulnerablen und eh schon halb illegalisierten Gruppe sozusagen helfen, indem man bürokratische Hürden aufstellt. Das ist einfach sozusagen der Grundfehler. Und ja, es lässt halt auch vermuten, dass es darum eigentlich gar nicht geht, sondern dass man dann vielleicht auch eigentlich ganz froh ist, wenn die ganzen Migrantinnen nicht mehr hier in Deutschland auf der Straße stehen. Also eine zusätzliche Schikane ist auch, dass dann die Anmeldung nicht mal für ganz Deutschland gilt, sondern dass man bestimmte Kommunen im Voraus benennen muss, in denen man arbeiten will. Viele Prostituierte sind aber sehr mobil, das heißt, also die arbeiten mal in der Stadt, dann irgendwie, also die haben so verschiedene Anlaufstellen. Und das, ja, wird halt einfach dadurch irgendwie total erschwert. Also zu dieser zweimal jährlichen, nee, alle 2 Jahre stattfindenden Anmeldung muss man dann auch noch eine gesundheitliche Pflichtberatung absolvieren bei öffentlichen Gesundheitsämtern. Und zwar einmal im Jahr, beziehungsweise es gibt noch eine Verdoppelung der Fristen für unter 21-Jährige. Also die müssen das Ganze einmal im Jahr beziehungsweise einmal halbjährlich machen. Das ist so ein wirklich alberner Kompromiss, weil die CDU eigentlich tatsächlich diese Pflichtuntersuchungen wieder einführen wollte, die es bis 2001 gab. Diese Maßnahme ist aber eigentlich praktisch von sämtlichen wissenschaftlichen, also von sämtlichen Wissenschaftlern und allen Organisationen, die sich mit Gesundheit beschäftigen, also sozusagen als eindeutig ineffektiv, kontraproduktiv und auch außerdem nicht grundrechtskonform irgendwie erkannt worden, sodass sie dann irgendwie davon wieder Abstand genommen haben, aber dann irgendwie als Kompromiss gesagt haben, ja, dann muss es wenigstens eine Zwangsberatung geben, wenn es schon keine Zwangsuntersuchung geben darf. Ja, also das klingt zwar relativ, genau, also das klingt relativ harmlos, ist aber insofern irgendwie ziemlich problematisch, als die Gesundheitsämter im Moment anonyme und kostenlose Beratungen anbieten für Risikogruppen, also auch für Sexarbeiterinnen und damit auch über die Jahre ziemlich, also das funktioniert ziemlich gut, sie erreichen damit auch sehr vulnerable Gruppen. Und dieses Vertrauensverhältnis, was sich da aufgebaut hat, würde natürlich dadurch gefährdet, dass sie jetzt in diesen Anmeldeprozess und sozusagen eingebunden werden und dann so also diese Bescheinigungen auch ausstellen müssen, dass diese Beratung stattgefunden hat und dass das eben jetzt dann wieder so ein Zwangssystem irgendwie wird. Also es ist tatsächlich alles ziemlich absurd. Eben, und also die zweite Säule des Gesetzes ist die Konzessionierung von Bordellen. Das könnte ja ganz sinnvoll sein, Bordelle irgendwie zu konzessionieren, also eine Erlaubnispflicht einzuführen und bestimmte Mindeststandards zu fordern. Dafür wäre es aber notwendig, dass man diese Standards zusammen mit Betroffenen erarbeitet. Das ist hier erstens nicht passiert und ja, also die Auflagen sind so, dass sie eigentlich einen Blankoscheck zur Schließung von Bordellbetrieben darstellen, insbesondere von kleinen Wohnungsbordellen, die gerade die sind, die von Sexarbeiterinnen selber oder ehemaligen Prostituierten geführt werden. Also weil die Auflagen einfach für kleine Bordelle und die Auflagen sollen schon ab 2 Personen gelten, die in einem Laden zusammenarbeiten, einfach nicht erfüllbar sind. Ja, gut, also es gibt halt, es, ja, also das ist eigentlich, glaube ich, das Wesentliche. Also es gibt, soll dann noch eine Kondompflicht geben, was eigentlich eher so sinnlose Kosmetik ist. Und ja, tatsächlich, also es gibt eine Ausweitung polizeilicher Kontrollrechte und tatsächlich auch eine Einschränkung des Rechts auf Unverletzlichkeit der Wohnung, sofern Prostitution darin ausgeübt wird. Also wenn man in der eigenen Wohnung arbeitet, dann kann die Polizei die jederzeit betreten. Also als Prostituierte. Ja, genau. Ich glaube, ich würde es jetzt einfach mal damit belassen. Ich glaube, man sieht so ein bisschen, sozusagen, hoffe ich, den Bogen, den ich geschlagen habe, also zwischen dieser Reglementierung des 19. Jahrhunderts und dem, was jetzt tatsächlich mit diesem Gesetz wieder vorgehabt wird. Und ja, ich würde mich freuen, falls es noch irgendwie eine Diskussion gibt. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht allzu sehr erschlagen, diesen großen Aufriss.